jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
Guten Abend. Als Krönungsmesse für Trump wurde der Parteitag der Republikaner schon vor dem Attentat bezeichnet. Aus der Krönung dürfte nun fast so etwas wie eine Seligsprechung werden. Mit Trump als dem Verfolgten, der von Gott gerettet wurde. So beschreiben es führende Parteileute, so ähnlich äußert er sich selbst auch. Interessant ist, dass er in ersten Statements und Interviews aber eher gemäßigte Töne anschlägt. Den Secret Service lobt er ausdrücklich, anstatt Verschwörungserzählungen zu bedienen. Den Anruf von Präsident Biden habe er nett gefunden. Und er erklärt, er wolle das Land vereinen. Emma Thewesen berichtet.
Bombastisch ist es, geradezu ein Riesenhammer. Also ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Hier werden sie ihn feiern, als Helden. Manche sagen Märtyrer, weil er für ihre Sache beinahe sein Leben verloren hätte. Draußen vor der Halle haben sie sogar für ihn gebetet, dass er das Land rettet vor den Demokraten. Er soll kämpfen, 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 steht da. Gott ist noch nicht fertig mit Trump. Er hat Pläne für ihn, denn das war ein totales Wunder. Er will unbedingt zeigen, dass er sich nicht einschüchtern lässt. Seit gestern ist Donald Trump hier in Milwaukee. Die Anspannung ist unübersehbar beim Parteitag der Republikaner. Die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Das Trauma vom Samstag wird alle Debatten dominieren. Wird Trump es nutzen für Angriffe auf den politischen Gegner? Normale Bürger, Trump-Wähler wurden verletzt, einer getötet. Corey Comparatore hatte sich schützend über seine Familie geworfen. Ein Arzt im Publikum eilte ihm zur Hilfe. Aber eine Kugel, so sagt er, hatte Corey in den Kopf getroffen. Am Tatort fragen sich die Ermittler immer noch, wie all das passieren konnte. Handyvideos zeigen, wie Augenzeugen die Polizei auf den Schützen aufmerksam machen, aber die Beamten reagieren nicht schnell genug. Die Motive des 20-jährigen Thomas Crooks liegen weiter im Dunkeln. Aus dem Oval Office wendet sich derweil Joe Biden an die Nation, fordert alle auf, innezuhalten, neu und anders miteinander umzugehen. Wir debattieren und streiten. Wir stellen die Charaktere der Kandidaten gegenüber, ihre Leistungen, ihre Agenda, ihre Vision für Amerika. Aber wir lösen die Probleme an der Wahlurne. So machen wir es. An der Wahlurne, nicht mit Kugeln. Aber noch wird der Wahlkampf mit harten Bandagen geführt. In Milwaukee demonstrieren Anhänger der Demokratischen Partei gegen Donald Trump. Sie beschimpfen ihn und die obersten Bundesrichter, die ihm angeblich den Weg ebnen zu einer autoritären Herrschaft. Wir sind hier, um diesen lügenden, kriminellen Trump loszuwerden, nach all den Jahren von Bullshit, den er uns zugemutet hat. Und da kommt noch mehr. Ich habe Angst, wenn er wieder ins Amt kommt. Ein juristisches Hindernis für Trumps Rückkehr hat sich heute erledigt. Auf seinen Landsitz Mar-a-Lago in Florida hatte er ja Regierungsunterlagen mitgenommen, Staatsgeheimnisse, gelagert sogar in einem Badezimmer. Richterin Eileen Cannon hat das Verfahren nun kurzerhand eingestellt. Donald Trump fühlt sich rehabilitiert. Er gibt über Social Media seinen Vizepräsidentschaftskandidaten bekannt, Senator J.D. Vance aus Ohio. Gemeinsam werden sie sich diese Woche hier feiern lassen. Auch sie müssen sich entscheiden, ob sie das Land einen oder noch weiter spalten wollen.
Darüber wollen wir mit unseren Korrespondenten sprechen. Zunächst mit Claudia Bates in Washington. Claudia, diese Entscheidung für den Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance, was für ein Signal geht von dieser Personalentscheidung aus?
Also mit J.D. Vance hat Trump sich jemanden an die Seite geholt, der, wie er selbst, nicht als Establishment-Politiker gilt. Er hat keinerlei Regierungserfahrung und ist überhaupt erst seit 2 Jahren in der Politik. Vance hat andere aus dem Rennen geworfen, die unter strategischen Gesichtspunkten vielleicht naheliegender gewesen wären. So hat Trump Probleme zum Beispiel mit weiblichen Wählern. Und es wäre eine Möglichkeit gewesen, mit einer Vizekandidatin Wählerinnen anzusprechen. Ebenso hätte ein schwarzer Vize ihm bei den schwarzen Wählern helfen können. Dass so die Entscheidung aber nicht ausgefallen ist, zeigt eines, dass es Trump bei der Wahl seines Vizes nur um größtmögliche Loyalität geht. Denn nachdem J.D. Vance Trump früher als amerikanischen Hitler bezeichnet hat, ist er inzwischen voll auf dessen Linie eingeschwenkt, hat sogar Joe Biden für diesen Attentatsversuch jetzt auf Trump verantwortlich gemacht und steht Trumps America First Politik von allen möglichen Kandidaten am nächsten.
Nun hat ja Trump angekündigt in einem Zeitungsinterview jetzt gerade, er wolle seine ursprünglich geplante harte Parteitagsrede in den Papierkorb werfen und stattdessen als Versöhner oder Vereiniger auftreten. Wie wird das denn von den politischen Beobachtern in den USA bewertet?
Also außer Trumps Anhängern erwartet sich davon niemand etwas. Trump hat ja systematisch alle Pfeiler der Demokratie angegriffen. Die republikanischen Abgeordneten im Parlament hat er sich untertan gemacht. Den Präsidenten Joe Biden bezeichnet er als illegitim. Die Wahl sei gestohlen. Und die Unabhängigkeit der Justiz greift er an, indem er sie als von Biden gesteuert bezeichnet, der sie ja einsetze, um Trump aus dem Weg zu schaffen. Das alles müsste er widerrufen, wenn er wirklich einen wollte. Er müsste den Wählern die Wahrheit sagen. Insofern, ich rechne mit einigen wohlgesetzten Worten in der Rede am Donnerstag und danach wird man sehen, was im heißen Wahlkampf dann davon übrig bleibt.
Dankeschön, Claudia, nach Milwaukee vom Parteitag der Republikaner. Ja, und all diese Entwicklungen in den USA, die werden natürlich von den Europäern sehr genau beobachtet. Ulf Röller in Brüssel, mit wie viel Beunruhigung?
Eigentlich mit großer Beunruhigung, weil die Strategie vieler Europäer eben nicht aufgegangen ist. Man hat eben noch bis vor kurzem komplett auf Biden gesetzt. Man war sich ziemlich sicher, dass Biden wiedergewählt wird zum US-Präsidenten. Ich kann mich daran erinnern, auf dem G7-Gipfel vor wenigen Wochen in Bari schwärmten noch EU-Delegationen von der Fitness von Biden, wie stark er ist und wie hoch seine Chance ist, wiedergewählt zu werden. Und dann kam das TV-Duell und seitdem herrscht Panik. Nun versucht man aufzubauen zum Trump-Camp und vielleicht auch zu Trump selber. Aber ich glaube, erfahrungsgemäß wird das sehr, sehr schwer sein. Trump ist ja ein Politiker, der seinen Wahlkampf nach dem Motto der Rache ausübt und er sehr genau guckt, wer hat ihn unterstützt und wer hat ihn nicht unterstützt. Es gibt nur einen wahrscheinlich zurzeit in der EU, der einen sehr, sehr guten Draht zu Donald Trump hat und das ist Viktor Orban, der ungarische Regierungschef. Und das ist nun wiederum derjenige, der hier in Brüssel komplett isoliert wird und als gefährlich angesehen wird.
Ja, in der Tat. Und die Konflikte mit Orbán, die scheinen jetzt ja regelrecht zu eskalieren. Also Kommissionschefin von der Leyen hat heute Abend eine Art Ungarn-Boykott verkündet.
Ja, das ist sehr interessant, dass man das am Ende wirklich durchzieht. Das war seit einigen Tagen, wurde das hier von einigen Regierungschefs diskutiert. Man muss wissen, Ungarn hat die Ratspräsidentschaft für 6 Monate, hat offiziell die Aufgabe, eben für alle EU-Regierungen zu reden. Und Orbán hat das benutzt, um sich und seine Politik in Szene zu setzen. Er hat sich mit Putin getroffen, er hat sich mit Xi Jinping getroffen und er hat sich eben mit Donald Trump getroffen und hat eben eine sehr russlandnahe Ukraine-Friedensmission vertreten, die anderen Regierungschefs, zum Beispiel Olaf Scholz, als Kriegstreiber hat aussehen lassen. Und das hat unglaublich viel Ärger gesorgt. Und jetzt ist der erste symbolische Boykottschritt vollzogen. Also in dieser Ratspräsidentschaft finden immer wieder Ministertreffen statt. Und dort wird die Kommission keine Kommissarin schicken. Das ist schon sehr beachtlich. Also gehen wir nochmal zum Anfang unseres Gesprächs. Orbán ist hier wirklich komplett isoliert. Aber wenn Trump Präsident werden würde, würde ihm das wahnsinnig den Rücken stärken. Und das wäre dann schon sehr problematisch für Brüssel.
Dankeschön nach Brüssel und auch nach den USA. Mehr Hintergründe und Videos zum Attentat und zum Präsidentschaftswahlkampf finden Sie natürlich wie immer auch online auf ZDF heute. Und jetzt geht's bei dir erstmal weiter, Heinz.
Nach dem Ende der Fußball-Europameisterschaft haben die deutschen Sicherheitsbehörden eine positive Bilanz gezogen. Bundesinnenministerin Faeser teilte mit, es habe weniger Sicherheitsvorfälle und Straftaten gegeben, als bei einem solchen Großereignis erwartet worden war. Dafür sei vor allem die sehr hohe Polizeipräsenz überall im Land entscheidend. Auch die Binnengrenzkontrollen hätten sich als wirksam erwiesen. Seit 7. Juni seien dabei 1.112 Haftbefehle vollstreckt und rund 8.300 unerlaubte Einreisen registriert worden. Die Zahl der von den Kommunen untergebrachten Wohnungslosen ist weiter gestiegen. 439.500 Menschen waren Ende Januar registriert, teilte das Statistische Bundesamt mit und verwies vor allem auf Verbesserungen der Datenmeldungen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sprach von dramatischen Zahlen, zumal diejenigen nicht erfasst seien, die in verdeckter Wohnungslosigkeit etwa bei Familie oder Freunden untergekommen sind, sowie obdachlose Menschen, die auf der Straße leben. In Berlin hat die 5. Generalversammlung der sogenannten Sahel-Allianz begonnen. Vor dem Hintergrund politischer Unruhen warnte Entwicklungsministerin Schulze vor wachsendem Terrorismus in der Region und rief zu mehr Engagement auf. Innerhalb der Sahel-Allianz werden Entwicklungsinitiativen für 5 Staaten koordiniert. Darunter Mali, Burkina Faso und Niger, die sich nach Militärputschen zunehmend vom Westen abwenden und an Russland orientieren. Die unruhige politische Lage in der Sahelregion soll auch Thema des Westafrika-Besuchs von Außenministerin Baerbock sein, der heute im Senegal begonnen hat. Zum Auftakt warnte Baerbock vor den Konsequenzen politischer Instabilität in der Region, auch für Europa. Nach dem Senegal besucht Baerbock auch die Elfenbeinküste, 2 der wichtigsten europäischen Partner in Westafrika. In Syrien ist in den von der Regierung kontrollierten Gebieten heute eine Parlamentswahl abgehalten worden. Beobachter sprechen von einer Farce, um Machthaber Assad zu mehr Anerkennung zu verhelfen. Zur Wahl standen mehr als 1.500 Kandidaten für 250 Sitze. Erwartet wird, dass die Baath-Partei von Assad die Mehrheit der Sitze erhalten dürfte. Es ist die 4. Parlamentswahl seit Beginn der Aufstände gegen Assad im Jahr 2011, die brutal niedergeschlagen wurden.
Dass die Deutsche Bahn ein Problem hat, oder besser gesagt eine ganze Reihe von Problemen, das weiß man hierzulande natürlich. Wenn das dann aber auch noch ausländischen Gästen auffällt und das regelrecht zu einem internationalen Thema wird während der EM, dann ist das nochmal doppelt peinlich. Eine der Ursachen für die Misere ist bekanntlich der schlechte Zustand des Schienennetzes. Über Jahre wurde gespart, Strecken abgebaut und verbliebene Schienen nicht ausreichend instand gehalten. Nun soll generell saniert werden. Und das wird in den nächsten Jahren erstmal zu neuen Härten führen, wenn nämlich dafür wichtige Strecken komplett gesperrt werden. So wie ab heute die sogenannte Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Peter Theisen berichtet.
Dieser ICE heute zwischen Frankfurt und Mannheim, einer der letzten für lange Zeit. Die sogenannte Riedbahn wird general überholt. Schallschutzwände, Gleise, Oberleitungen, Signale und 20 Bahnhöfe müssen dringend saniert werden. Dafür wird die komplette Strecke bis Dezember dicht gemacht.
Jeder Zug, der hier unpünktlich ist, hat Ausstrahlwirkungen auf den ganzen deutschen Verkehr, also Richtung Dortmund, Hamburg oder Berlin. Insofern ist es wichtig, dass wir die Sache jetzt in Ordnung bringen.
16.000 Menschen nutzen jeden Tag die Nah- und Regionalzüge auf der Strecke. Heute vorerst zum letzten Mal.
Wie finden Sie das, dass die Strecke 5 Monate gesperrt wird?
Katastrophal. Ja, ich werde dann ausweichen, entweder auf mein Fahrrad oder auf mein Auto.
Die andere Möglichkeit, Schienenersatzverkehr. Die Bahn hat extra 150 neue Busse gekauft. 400 Fahrer, angeworben aus 14 Ländern, sollen die Pendler einigermaßen zügig ans Ziel bringen. Die ICEs und der Güterverkehr hingegen werden umgeleitet über Mainz oder Darmstadt. Das dauert schätzungsweise 20 bis 40 Minuten länger, falls alles planmäßig läuft. Heute Nachmittag offizieller Baubeginn in Gernsheim.
Die Bahn muss wieder pünktlich werden. Das geht aber nur, wenn die Infrastruktur in Ordnung gebracht wird. Das machen wir nicht mit der herkömmlichen Methode weiter, dem Bauen unter dem rollenden Rad, dem Sanieren unter dem rollenden Rad, sondern jetzt kommt eine richtige Kraftaktion.
Über Jahrzehnte wurde zu wenig in Gleise, Signale und Weichen investiert.
Ich muss, glaube ich, nicht weiter erwähnen, dass gerade die letzten Wochen, auch die letzten 4 Wochen der Europameisterschaft, ja nochmal wie in einem Brennglas gezeigt haben, an welchen strukturellen Schwächen unsere Infrastruktur leidet. Sie ist zu voll, sie ist zu alt und damit zu störanfällig.
Die Sanierung der 70 Kilometer langen Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim ist nur der Auftakt für eine ganze Reihe weiterer umfangreicher Baumaßnahmen. Im nächsten Jahr folgt der Abschnitt zwischen Hamburg und Berlin. Bis 2031 sollen insgesamt 41 marode Strecken erneuert werden, mit gravierenden Folgen für die Bahnkunden.
Wir werden Sanierungsprojekte und Streckensperrungen haben, die viel schlimmer sind, weil dort also Strecken gesperrt werden, für die es keine Umleitung gibt. Denken Sie an die Strecke Hamburg-Berlin. Da wird also sowohl der Personen- als auch Güterverkehr dann über ein Dreivierteljahr ganz massiv beeinträchtigt und ganz furchtbar leiden.
Die vielen Baustellen der Bahn für den Güterverkehr eine Riesenbelastung.
Zum Beispiel zwischen Regensburg und Passau werden uns Umwege von 320 Kilometern um den Korridor angeboten, muss man sagen. Entstehen sehr hohe Kosten für Loks, für Personale, für Energie. Und diese Kosten beziffern wir auf 1,5 Milliarden Euro. Also die Preise für die verladene Wirtschaft steigen. Und wir befürchten, dass dadurch mehr Unternehmen wieder auf den LKW gehen und dann leider auch dort bleiben werden.
Zunächst ist also die Riedbahn dran. Ob die Strecke wirklich bis Dezember fertig ist? Pünktlichkeit war in den letzten Jahren ja nicht gerade die Stärke der Bahn.
Die Bahnsanierung ist ja nicht das einzige Infrastrukturprojekt, für das Geld fehlt. Wer an einer Stelle mehr ausgeben will, muss an anderer Stelle halt sparen, heißt es aus dem Bundesfinanzministerium. Aber was ist eigentlich mit dem Geld, das der Allgemeinheit jedes Jahr durch Steuerhinterziehung entgeht? Je nach Berechnung reichen die Schätzungen davon 50 bis über 120 Milliarden. Bei solchen Summen könnte man annehmen, dass der Staat viel Personal und Energie daran setzt, Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Vor allem, wenn sie organisiert und in großem Stil betrieben wird. Doch Finanzbeamte und Staatsanwälte, die mit solchen Aufgaben betraut sind, erleben sich selbst oft eher als einsame Davids gegen Goliath. Ralf Goldmann hat darüber mit Anne Brohrhilker gesprochen. Das ist jene Staatsanwältin, die die Cum-Ex-Ermittlungen vorantrieb, bis sie kündigte.
Es kommt nicht häufig vor, dass die deutsche Justiz für bestimmte Prozesse eigene Gebäude in die Höhe ziehen lässt. In Siegburg bei Bonn passiert genau das. Drei Gerichtssäle werden hier gebaut, um schon bald all jene bestrafen zu können, die keine Gesetzeslücke ausgenutzt, sondern sich strafbar gemacht haben.
Eine Gesetzeslücke gab es nie und das war auch allen klar. Aber man hört sich natürlich besser an und es hört sich vielleicht auch für einen selber besser an, wenn man denkt, man ist besonders schlau und nutzt Lücken aus. Aber das war von vornherein verboten.
Das sagt Anne Brohrhilker, die seit 2013 als Staatsanwältin gegen die Cum-Ex-Betrüger ermittelt hat. Die haben jahrelang Aktien so schnell zwischen Käufern und Verkäufern hin und her geschoben, bis der Fiskus gar nicht mehr wusste, wem sie eigentlich gehören. Statt die fällige Kapitalertragssteuer nur dem einen Aktienbesitzer zurückzuzahlen, der sie auch bezahlt hatte, erstattete das Finanzamt sie gleich mehrfach.
Wie die Strafgerichte auch schon festgestellt haben, hatten diese Geschäfte nahezu industriellen Charakter. Nicht nur bei der Staatsanwaltschaft, sondern auch bei den Ermittlungsbehörden hat das eine Weile gedauert, bis das eben an allen Stellen auch angekommen war, dass das hier wahnsinnige Dimensionen sind und wahrscheinlich wirklich der größte Steuerraub, der uns in Deutschland jemals passiert ist.
Es geht um einen Schaden von geschätzt 12 Milliarden Euro. Inzwischen gibt es mehr als 1.700 Beschuldigte, 130 Ermittelnde in 135 Verfahren, aber nur 11 Verurteilungen. Die Justiz kommt angesichts der schieren Masse kaum hinterher. Anne Brohrhilker will keine Einzelfälle mehr bearbeiten, sie fordert grundsätzliche Reformen. Deshalb quittierte sie ihren Job als Staatsanwältin und engagiert sich jetzt in der Bürgerbewegung Finanzwende, die Missstände aufdecken soll.
Ich möchte politische Veränderungen herbeiführen, dass die Justiz deutschlandweit besser aufgestellt wird im Kampf gegen Finanzkriminalität, dass der Einfluss der Lobby im Justizbereich zurückgedrängt wird und dass zum Beispiel auch Steuerhinterziehung im Millionenbereich nicht milder bestraft wird und nicht sanfter behandelt wird als Sozialhilfebetrug.
Ihre Kündigung ist eine Art Hilfeschrei. Es fehle Personal in der Justiz und der Wille zur Veränderung in der Politik.
Wenn der Staat im Bereich der Wirtschaftskriminalität nicht genauso entschlossen vorgeht wie in anderen Kriminalitätsbereichen, sondern damit zweierlei Maß misst, dann kann eben schnell auch das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren gehen.
Vor allem dann, wenn der entstandene Schaden noch immer nicht vollständig zurückgezahlt wurde. Beispiel Christian Olearius. Das Verfahren gegen den Ex-Chef der Hamburger Warburg Bank wurde aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. Die Bank hat die Steuern inzwischen zurückgezahlt. Ob aber Olearius seine persönlichen Profite in Höhe von 43 Millionen Euro ebenfalls zurückzahlen muss, sollen weitere Verfahren klären.
Es geht jetzt darum, mal klarzumachen, dass ehrliche Steuerzahler auch von ihrer Verwaltung erwarten, dass sie das Geld zurückhält aus derartigen illegalen Geschäften.
Auch darum will die Staatsanwältin außer Dienst jetzt kämpfen. Für ihren Schritt habe sie viel Zuspruch aus der Bevölkerung bekommen. Nur von der Politik habe sie noch nichts gehört. Geht es nach ihr, wird sich das jetzt ändern.
Und mit dem Blick auf die Finanzmärkte geht es bei dir jetzt weiter, Heinz.
Ja, und auch dabei ist natürlich wieder das Attentat auf Donald Trump ein Thema. Mit der Frage, wie das an den Finanzmärkten aufgenommen worden ist. Stephanie Barrett, was war da heute zu beobachten?
Also neben dem Entsetzen über die Tat räumen Investoren und Analysten Donald Trump nun deutlich gestiegene Chancen auf eine zweite Amtszeit ein. Während der Aktienmarkt aber hierzulande erkennbar verunsichert mit fast 1% im Minus schloss, sprang der Dow Jones Index an der Wall Street auf ein frisches Rekordhoch. Für die Börsen dort wäre ein Sieg Donald Trumps keine schlechte Nachricht. Ohnehin sehen die Finanzmärkte Donald Trump in einem ganz anderen Licht als politische Beobachter. Sie erwarten, wie in seiner ersten Amtszeit, eine unternehmerfreundliche Investitionspolitik, die die Wirtschaft wieder ankurbelt. Damals hatten wir aber auch noch weltweit einen konjunkturellen Aufschwung bei sehr niedrigen Zinsen.
Könnte sich das im Falle einer zweiten Amtszeit Trumps wiederholen?
Ja, fraglich. Jetzt ist die Ausgangslage nämlich eine ganz andere. Heute ist die weltweite Staatsverschuldung hoch, die Zinsen sind hoch und wir haben auch noch immer das Thema Inflation. Sollte Trump nach einer Wiederwahl ernst machen mit Protektionismus und hohen Importzöllen, dann würde er nicht nur Exportnationen wie Deutschland schaden, auch US-Waren und Güter würden teurer und so die Inflation erneut befeuern. Dann müssten die Zinsen auch weiterhin hoch bleiben und die amerikanische Verschuldung würde ebenfalls weiter steigen. Die ist ja bereits jetzt bedrohlich hoch, dass sie vermutlich noch weiter steigen wird. Das zeigten heute die gestiegenen Renditen für langjährige US-Staatsanleihen.
Stephanie Barrett, vielen Dank. Es hatte sich schon angedeutet, Thomas Müller beendet seine Karriere in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Vor über 14 Jahren hatte er sein erstes Länderspiel. Heute sagte er per Videobotschaft Servus.
Seine unverwechselbare Art war eng mit der Nationalmannschaft verbunden. Thomas Müller, einer der letzten Weltmeister vom Maracana, tritt zurück.
Ich möchte allen Fans und Teammitgliedern der Nationalmannschaft Danke sagen. Danke für eure Unterstützung in den vergangenen Jahren. Großartige Siege und bittere Niederlagen. Manchmal am Boden zerstört, um dann wieder aufzustehen.
Nach 131 Länderspielen ist Schluss im DFB-Dress. Nur Klose und Matthäus haben mehr. Sein größter Triumph bleibt der WM-Titel 2014. Mehr geht ja auch nicht.
Immerhin können sich Thomas Müller, seine Mannschaftskameraden und alle Fans damit trösten, dass Deutschland jetzt bei der Europameisterschaft gegen den Europameister ausgeschieden war. Finale wäre natürlich schon schön gewesen, aber da kann eine Niederlage dann auch sehr, sehr wehtun. Auf der Tribüne im Olympiastadion gestern Abend saßen Freud und Leid jedenfalls nah beieinander. Ein sehr trauriger kleiner Prinz, dem auch sein Vater in dieser Situation keinen Trost spenden kann. Und ein paar Plätze weiter rechts kann die spanische Königstochter ihr Glück noch gar nicht ganz glauben, während es ihren Vater schon nicht mehr auf dem Stuhl hält. Wie in Spanien heute Pokal und Mannschaft gefeiert wurden, das berichtet Kai-Felix Jochens.
Sie warten auf eine Mannschaft, die Historisches geleistet hat. 7 Spiele, 7 Siege, Europameister zum 4. Mal. Alleiniger Rekord vor Deutschland. Ein Stolz für das ganze Land. Sie haben sehr gut gespielt, auch sehr viel gelitten in fast jedem Spiel. Aber am Ende alles gut, sie haben uns den Pokal nach Hause geholt. Spanien in kollektivem Jubel. Über ein Team, das gestern natürlich auch nach dem Schlusspfiff noch Vollgas gegeben hat. Berlin am Mittag, Abfahrt gen Flughafen. Wenig Worte, viele Sonnenbrillen. Wir haben nur ein paar Stunden geschlafen, aber das ist normal. Wir sind voll von Glück, Freude und Stolz. Es ist ein historischer Moment und wir wollen jede Sekunde davon genießen. Einige Stunden später, internationaler Flughafen Madrid. Sie sind zurück, die Europameister. Singen sich schon mal warm für das, was noch kommt, nach dem Formalteil. Zunächst der feierliche Empfang bei der Königsfamilie. Dann der bei Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, der sich in die Riege der Gratulanten einreiht. Ich denke, dass wir dieses Mal eine Mannschaft haben, die wie im Film gespielt hat und die vierte Europameisterschaft für Spanien verdient gewonnen hat. Glückwunsch, Spieler, herzlichen Glückwunsch. Und dann beginnt das Bad in der Menge. Zehntausende Menschen sind allein in der Hauptstadt auf den Straßen, um ihre Helden willkommen zu heißen. Madrid im Ausnahmezustand. Und einige schweifen trotz oder gerade wegen all dem Glanz der Gegenwart schon Richtung Zukunft ab. WM 2026. Wir sind das beste Team von Europa und das werden wir auch bei der nächsten WM zeigen. Vielen Dank an das Team und an das ganze Land. Wir haben eine große Zukunft. Die nächste WM gewinnt Spanien auch, denn sie haben ein unglaubliches Team, zukünftige Stars. Tja, wer kann diese Spanier dann aufhalten? Dieses Dreamteam um Yamal, Williams, Dani Olmo, Rodri und Co. Vielleicht ja die Mannschaft, die als einzige nach 90 Minuten nicht verloren hat bei dieser EM. Vielleicht ja Deutschland. Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt Spanien. Und die Nacht ist rot-gelb-rot.
Das war's von uns. Gleich geht's mit dem Montagskino weiter.
Und um 23.45 Uhr meldet sich dann Laura Barnik mit unserem Heute-Journal-Update.
Bis morgen. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Guten Abend. Viele von Ihnen stellen sich Sommer wahrscheinlich so vor. Viel Sonnenschein und Temperaturen an die 33 Grad. In Südosteuropa gibt es dagegen eine Hitzewelle. Dort liegen die Temperaturen um 40 Grad. Und dass es dort so heiß ist und auch nachts kaum abkühlt, liegt auch an den Wassertemperaturen. Die sind extrem warm. 2, 3, 4 Grad wärmer als üblich. Normalerweise werden die höchsten Werte erst Ende August oder im September erreicht. Was da gut täte, sind Wolken oder Regenschauer und Gewitter. Beides kommt nicht, sondern zu uns. Und das liegt an dem Tief Geli, das hier über Großbritannien liegt und morgen dann weiter Richtung Skandinavien zieht. Am Mittwoch aber kommt schon ein Hoch zu uns, Hoch Frederik. Das bedeutet wieder mehr Sonnenschein und auch höhere Temperaturen. Heute Nacht gibt es Schauer und Gewitter und die breiten sich über Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Baden-Württemberg weiter ostwärts aus. Bis zum frühen Morgen erreichen sie die Elbmündung und den Bayerischen Wald. Da können auch mal Unwetter dabei sein, also Gewitter, die mit Hagel, Platzregen und Sturmböen verbunden sind. Im Nordosten bleibt es dagegen ruhig. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 20 und 14 Grad und liegen morgen auf den ostfriesischen Inseln und in der Eifel bei 21 Grad. 29 Grad werden es in der Lausitz. Regenschauer und Gewitter gibt es morgen Vormittag vor allen Dingen noch im Nordosten. Von Nordwesten gibt es dann neue Schauer und Gewitter und auch aus den Alpen heraus. Sonst wird das ein freundlicher Dienstag und in den nächsten Tagen geht es sommerlich weiter. Am Freitag steigen die Werte bis 32 Grad. Guten Abend.